Deutschlandfunk, der Tag.
I used to kill people for a living. I spent 21 months in combat in Vietnam. I looked inside myself and I saw pure evil.
Töten als Lebensinhalt und das Böse in einem selbst. So erinnert sich der ehemalige US-Soldat William Wharton an den Vietnamkrieg. Den Sieg der Vietcong über die USA vor 50 Jahren lässt die kommunistische Führung in Ho Chi Minh-Stadt heute ausgiebig wie nie feiern. Wir erfahren später, was dort vom Krieg bleibt und warum das Land gerade mit Trumps hohen Strafzöllen hadert. Starten aber wollen wir mit der Zustimmung der SPD-Basis zum Koalitionsvertrag mit der Union, verkündet am Vormittag von Matthias Mirsch im Willy-Brandt-Haus in Berlin.
Sie sehen heute einen sehr zufriedenen Generalsekretär der SPD. Das Mitgliedervotum ist erfolgreich abgeschlossen worden. Die Mitglieder der SPD haben somit dem Koalitionsvertrag, den SPD mit CDU/CSU ausgehandelt haben, mit großer Mehrheit zugestimmt.
Damit ist der Weg für Schwarz-Rot endgültig frei. Schaut man bei den Sozialdemokraten aber etwas genauer hin, zeigt sich, auf dem Weg in die nächste Bundesregierung sind noch viele, viele Fragen ungeklärt. Und das erklärt uns gleich alles Frank Capellan in unserem Berliner Studio. Das ist der Tag für diesen 30. April 2025. Ich bin Jasper Barenberg. Hallo Frank.
Grüß dich, Jasper.
Willkommen zurück bei der Tag. Du hast das verfolgt, was wir heute erlebt haben mit dem SPD-Generalsekretär Matthias Mirsch, als er das Ergebnis des Mitgliedervotums bekannt gegeben hat. Er hat ja gesagt, ich bin sehr zufrieden mit dem Ausgang dieses Votums, 84,6% Zustimmung auf den ersten Blick, in der Tat ein starkes Ergebnis. Gilt das auch auf den zweiten Blick?
Nein, überhaupt nicht. Und ich würde sagen, die Sozialdemokraten reden sich da heute einiges schön. Also 84,6% hört sich gut an im Vergleich beispielsweise zu 2018. Da hatten wir ja die No-GroKo-Kampagne vom Juso-Vorsitzenden damals, von Kevin Kühnert. Und da hatten 66% nur für das Bündnis mit der Union gestimmt. Aber damals war ja Jamaika gescheitert, war gehandelt worden. Da gab es ja eigentlich eine Alternative. Und diesmal, Ralf Stegner hat das heute Morgen bei uns im Programm gesagt, diesmal gab es eigentlich nur die Alternative unionsgeführte Minderheitsregierung oder Neuwahlen mit einer stärksten Kraft, nämlich der AfD. Und ich glaube, das hat viele geleitet bei dieser Abstimmung. Und dann darf man eben auch nicht vergessen, wie gering die Wahlbeteiligung war. 56% waren es nur. Wenn man das dann runterrechnet, hat nicht mal die Hälfte aller SPD-Mitglieder Ja gesagt, weil sich eben so viele überhaupt nicht für dieses Votum interessiert haben. Also mächtig stolz auf die Sozialdemokraten zu sein, wie das der Generalsekretär, wie das Matthias Mirsch da erklärt hat im Willy-Brandt-Haus. Ich war dabei. Da gibt's eigentlich aus meiner Sicht keinen Anlass zu.
Und das heißt auch, Frank, man muss schon einkalkulieren und mit hineinrechnen bei einer ehrlichen Bilanz dieser Mitgliederbefragung. Das Unbehagen in der Partei, das Unbehagen an der Basis ist doch größer, als diese Zahlen verraten.
Ja, wobei man schon sagen muss, da würde ich Matthias Mirsch und der SPD-Spitze recht geben, dass die Sozialdemokraten angesichts dieses desaströsen Bundestagswahlergebnisses 16,4%, dass die da extrem gut verhandelt haben. Allein wenn man sich die Ministerposten anschaut, 7 bekommt die SPD. Das kann sich schon sehen lassen. Aber natürlich gibt es ein Unbehagen an der Basis, also diese sogenannte Große Koalition, es ist ja keine große mehr, die war ja in den letzten Jahren mit Angela Merkel, die war ja immer unbeliebt, man wollte immer wieder was anderes, aber man kann sich das eben nicht aussuchen. Also die Wunschkonstellation mit den Grünen, die ist nicht mehr da. Und da haben natürlich die, die jetzt für den Koalitionsvertrag gestimmt haben, die haben schon Verantwortung übernommen. Man mag sich ja gar nicht vorstellen, was wäre denn los gewesen, wenn die 169.000 SPD-Mitglieder, die jetzt mit Ja gestimmt haben, wenn die beispielsweise abgelehnt hätten, also dann wäre Deutschland im Chaos versunken wegen 169.000 Sozialdemokraten. Also da wurde ja vielfach auch in den vergangenen Tagen und Wochen überhaupt schon in Frage gestellt, wie kann es sein, dass so wenige Sozialdemokraten, 360.000, etwas mehr gibt es noch, die Parteimitglieder sind, dass die über Wohl und Wehe der ganzen Republik abstimmen dürfen.
Und die SPD-Spitze hatte bei diesen Dialogkonferenzen und in der Debatte der letzten Wochen ja auch durchaus gute Argumente. Also die 500 Milliarden natürlich für die Infrastruktur, die Frage der Steuersenkung erstmal ein bisschen vertagt und so weiter. Verschiedene inhaltliche Festlegungen der Koalition ganz nach dem Geschmack von Sozialdemokraten und eben auch 7 Bundesministerien, also auf Augenhöhe mit der CDU. Heißt das im Umkehrschluss, also die Kritik, die es gegeben hat, die der Jusos beispielsweise, die besonders grundsätzlich ausgefallen ist, die muss man auch ein bisschen relativieren und sagen, jetzt ist das abgehakt und jetzt gehen die in die Verantwortung, die sie schon die letzten Wochen gespürt haben.
Ja, das tut heute sogar Philipp Thürmer selbst, der Juso-Vorsitzende. Der hat gesagt, natürlich, wenn wir wenn wir den Ausgang der Mitgliederbefragung akzeptieren. Aber er hat auch gemeint, das war eine Abstimmung über einen Koalitionsvertrag und nicht eine Abstimmung über die künftige Ausrichtung der Partei. Also die programmatische Neuaufstellung. Die Frage danach, sagt Thürmer, die stelle sich jetzt erst. Er meinte dann auch wörtlich, wir müssen wieder die Partei der Arbeit werden. Wir müssen noch mehr das Soziale nach vorne stellen. Aber das ist ja alles Zukunftsmusik. Hm. Es ging ja jetzt ganz konkret darum, soll mit der Union regiert werden? Übernimmt man Regierungsverantwortung oder, ja, ich kann noch mal die Alternative aufzeigen, oder lässt man es möglicherweise zu, dass es Neuwahlen gibt und die AfD stärkste Kraft wird?
Ich habe die Veranstaltung auch ein bisschen versucht zu verfolgen und wirklich aufgemerkt an vor allem einen Punkt. Das war der Moment, an dem Matthias Miersch angekündigt hat, dass das Präsidium heute entschieden habe, Lars Klingbeil soll also als Finanzminister und Vizekanzler nominiert werden. Also eine erste Festlegung auf eine Person. Wir haben ja immer gedacht, das kommt erst alles am nächsten Montag. Jetzt also diese wichtige Festlegung. Und zweitens, er hat ab jetzt den Auftrag, in den nächsten Tagen, eben bis zum nächsten Montag, die übrige Regierungsmannschaft dann, Männer und Frauen von Seiten der SPD, zusammenzustellen. Wie hast du diesen Moment erlebt? Wie schaust du auf diese Festlegung?
Ja, mir ging das genauso wie dir und viele Kolleginnen und Kollegen haben sich da angeschaut und haben gesagt, was ist das jetzt? Es gab dann auch Nachfragen. Also der Mann, der sowieso als derjenige dasteht, der sich die ganze Macht in der SPD gewissermaßen krallt, also Lars Klingbeil, der ja am Wahlabend nach der Niederlage sich erstmal den Fraktionsvorsitz geholt hat von Rolf Mützenich, der soll jetzt alleine entscheiden, auch über die Zukunft seiner Co-Vorsitzenden, über die Zukunft Saskia Esken. Da gab es dann auch Nachfragen und da wurde das von Matthias Miersch relativiert. Ich spiele mal kurz ein, was er gesagt hat.
Als designierter Vizekanzler trägt er damit die Verantwortung, Frauen und Männer für das zukünftige Kabinett auszuwählen, dabei natürlich Erfahrung und Kompetenz mit zu berücksichtigen, aber auch dafür zu sorgen, dass neue Gesichter tatsächlich erkennbar sind.
Also da steckt schon viel Verräterisches hinter, würde ich mal meinen, denn Erfahrung und Kompetenz, bei aller Liebe. Man kann nicht sagen, dass Lars Klingbeil als ausgewiesener Finanzpolitiker in Erscheinung getreten wäre. Er wird jetzt aber Finanzminister. Erfahrung und Kompetenz, man kann auch nicht sagen, dass Saskia Esken, die möglicherweise, es wird spekuliert, sie könnte Entwicklungsministerin werden, dass sie da Entsprechendes mitbringt. Ja, und die neuen Gesichter, ja, die präsentiert oder will die Parteispitze präsentieren, etwa mit Sonja Eichwede, 37 Jahre alt, junges Gesicht aus Brandenburg, die wird gehandelt als Justizministerin, oder Verena Huberts, die Unternehmerin, auch eine junge Sozialdemokratin, die könnte vielleicht Umweltministerin werden. Ja, aber da wird die Latte schon hochgehängt, Erfahrung und Kompetenz. Und man darf auch nicht vergessen, dass Lars Klingbeil gesprochen hatte am Wahlabend von einem Generationenwechsel. Und da sagen natürlich dann auch viele, zu Recht würde ich sagen, bei aller Kritik an Saskia Esken, aber was ist das für ein Generationenwechsel, wenn sich jetzt ein Mann, nämlich Lars Klingbeil, so viel Einfluss verschaffen kann in der SPD? Also das wirft dann auch viele Fragen auf.
Bei mir auch. Und ich habe dann auch noch gehört, wie Matthias Miersch quasi nachgeschoben auf Nachfrage dann nochmal erklärt hat. Nein, also er soll das natürlich in enger Abstimmung mit den führenden Köpfen in der SPD und so weiter tun. Also da hat er versucht, das auch noch so ein bisschen zu relativieren. Den Umstand, dass alle jetzt den Eindruck hatten, also Lars Klingbeil kann das eigentlich jetzt alles selbst entscheiden und soll das alles selbst entscheiden. Mal abgesehen davon, dass die ja schon ein paar Wochen lang verhandeln und man den Eindruck gewinnt, also da ist noch einiges offenbar zu bereden, bevor man Entscheidungen verkünden kann. Also das heißt doch zum einen, er ist endgültig als starker Mann, als Machtzentrum der SPD gesetzt. Und zum anderen ist das, wenn wir bei Saskia Esken schon sind, ist das ein weiteres und vielleicht das stärkste Misstrauensvotum gegen Saskia Esken weiter mit einer führenden Rolle, jedenfalls in der Partei, das wir gehört haben?
Sicherlich, ja, so empfinde ich das auch. Und wenn sie jetzt tatsächlich ins Kabinett geholt werden sollte, dann wird immer ein Makel an ihr hängen bleiben, dass sie nämlich versorgt worden ist. So wie wir das oft erleben in der Politik, auch bei Sozialdemokraten immer wieder erlebt haben. Also das ist schon mal der eine Punkt, der da aus dem Ruder läuft. Aber vor allen Dingen läuft Lars Klingbeil, wenn er denn nun der starke Mann ist und sein möchte, das ganze Prozedere aus dem Ruder. Und er macht meiner Ansicht nach einen ähnlichen Fehler, wie er ihn im vergangenen November gemacht hat. Da ging es um die Kanzlerkandidatur von Olaf Scholz. Ich war mit dem Kanzler beim G20-Gipfel in Rio. Und da wurde, wir erinnern uns, da wurde diskutiert eben darüber, ob Olaf Scholz oder Boris Pistorius ins Rennen gehen sollte. Und Lars Klingbeil hat die Diskussion tagelang laufen lassen. Und das passiert jetzt auch wieder mit Saskia Esken, wenn er nun sagt, wo man das ja eigentlich längst hätte entscheiden können. Jetzt nehmen wir uns noch die Zeit bis zum kommenden Montag. Am Montag ist sowieso der Terminkalender voll. Da soll der Koalitionsvertrag um 12 Uhr unterzeichnet werden und vorher will man dann erst die Ministerriege der SPD präsentieren. Also bis dahin wird es wieder viele Wortmeldungen, nicht nur aus dem Medienbereich, sondern eben auch aus der Sozialdemokratie geben. Und das führt zu einer unschönen Debatte. Vielleicht spiele ich zwei Töne ein von Katja Mast, zunächst der parlamentarischen Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion, die heute Morgen das hier meinte.
Ich halte die öffentliche Zuspitzung auf eine Personalfrage und auf eine Person für falsch. Und deshalb geht es darum, dass wir ein Team haben, und zwar ein Team als SPD in Regierung, Fraktion und Partei. Und da müssen wir uns alle bis Montag gedulden.
Ja, und da haben wir aber gerade gemerkt und darüber gesprochen, also der Teamgedanke, der schießt jetzt nicht hervor, würde ich mal sagen. Und wir haben über Ralf Stegner gesprochen, den hatten wir heute Morgen im Programm, der meinte dann das hier.
Die Debatte um Saskia Esken finde ich unwürdig, wie sie geführt wird. Und es ist auch nicht immer nur einer schuld, auf den man das abschieben kann oder umgekehrt, sondern man gewinnt zusammen, man verliert zusammen.
Ja, und das ist ja die Kernfrage. Wer trägt die Verantwortung für dieses historisch schlechte Wahlergebnis von 16,4%? Und dann kann man sicherlich nicht so tun, als liege diese Verantwortung allein bei Saskia Esken. Das ist sicherlich richtig bei allen Fehlern, die sie gemacht hat.
Aber wenn wir an dem Punkt schon sind, ich versuche es wirklich nur zu verstehen, diese Debatte um Saskia Esken und ihre künftige Rolle. Der eine Eindruck ist, dass manche in der SPD das Gefühl haben, sie ist in der Außenwirkung nicht besonders stark und deswegen sollte man überlegen, ob sie weiter eine gute Co-Vorsitzende bleiben kann. Andere sagen, ja, aber innerhalb der Partei hat sie eigentlich eine sehr gute Rolle gespielt, war immer ansprechbar, hat nach innen gut gewirkt. Wie schaust du da drauf? Geht es um Saskia Eskens Leistung nach außen hin oder geht es darum, dass sie als im Grunde schwache politische Figur wahrgenommen wird und jetzt so ein bisschen in der Luft liegt, dass man nicht weiter mit ihr planen möchte?
Ich glaube, bei diesem Amt der Parteivorsitzenden, da geht es eben um beides. Man muss vernetzt sein in die Partei, man muss da ein gutes Standing haben. und man muss die Partei kennen, man muss aber eben auch repräsentieren können nach außen hin. Und da war ihre Performance eben nicht immer die beste. Also wir erinnern uns an unglückliche Talkshow-Auftritte und da haben viele Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten die Stirn gerunzelt. Also da hat sie sicherlich einiges falsch gemacht. Und sie bringt Expertise mit im Bildungsbereich, im Digitalbereich. Wir erinnern uns, dass Angela Merkel gerade in Digitalfragen ausgesprochen gerne, sie hat das nachher auch immer wieder betont, mit Saskia Esken gesprochen und verhandelt hat. Aber für eine erfolgreiche Parteiführung erfordert eben mehr und dass sie da offenbar nicht die Richtige ist auf diesem Posten, das zeigt sich doch auch daran, dass der eigene Landesverband sie nicht mehr nominiert für den Parteivorstand. Also schlechter kann es doch eigentlich nicht bestellt sein um sie. Und hinzu kommt auch, dass sie selber zunächst angekündigt hatte, nicht mehr für den Bundestag zu kandidieren und dann relativ plötzlich gesagt hat, ich will jetzt doch noch mal antreten. Und das hat auch für böses Blut gesorgt. Und zuletzt möchte ich noch erwähnen, es wird immer wieder gesagt, das ist ein Mann-Frau-Problem. Ich persönlich sehe das nicht so. Man muss auch sehen, dass Lars Klingbeil eben bei den Erststimmen mit 41,% das beste Ergebnis aller Sozialdemokraten eingefahren hat. Und Saskia Esken lag da, glaube ich, bei rund 18%. Also das spricht eigentlich auch für sich.
Wir haben auch schon drüber gesprochen, jetzt soll Lars Klingbeil also den großen Plan entwerfen, die Gespräche führen und Montag dann sagen, was Sache ist, wer in der SPD welches Ministerium übernehmen soll. Ich denke, er wird dann auch wieder gefragt werden, wie es mit der Parteispitze weitergehen soll. Jetzt, wo die Debatte nochmal neu befeuert wurde, geradezu durch die Festlegung heute, kann sich Lars Klingbeil das leisten, bis Montag zu warten? Rechnest du damit, dass das erst Montag tatsächlich dann so kommt oder dass wir irgendwann im Laufe der nächsten Tage schon mehr erfahren, weil das einfach diese Linie nicht mehr zu halten ist?
Das wäre eigentlich das sozialdemokratische Muster, wenn es so läuft. Eigentlich ist das nicht zu halten und deswegen ist es ja aus meiner Sicht der große Fehler, dass man diese Dinge nicht bis heute klären konnte. Also wir reden ja jetzt nicht seit gestern über die Zukunft von Saskia Esken und dass daran jetzt alles hängen soll, das kann man niemandem erklären. Das sorgt auch für Unmut in den eigenen Reihen, aber natürlich bei der Union, die ja doch relativ geräuschlos dann ohne großen Zoff ihr Personaltableau präsentieren konnte. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass da das eine oder andere dann vielleicht doch schon vor dem kommenden Montag durchsickern wird. Aber natürlich gibt es da jenseits der Frage von Saskia Esken auch noch ein paar offene Punkte. Ich sagte es, Verena Huberts könnte Umweltministerin werden. Auf der anderen Seite ist Matthias Miersch eigentlich der Mann, der im Umwelt-, im Klimabereich die meiste Kompetenz mitbringt, der Generalsekretär. Aber seine Herkunft spricht dann auch wieder dagegen. Niedersachsen, da sind einfach zu viele Niedersachsen im Kabinett. Deswegen muss Hubertus Heil, eigentlich ein sehr gut gelittener Arbeitsminister in eigenen Reihen, der muss wohl dran glauben, der könnte vielleicht Fraktionsvorsitzender werden. Das soll auch am Montag dann präsentiert werden. Bärbel Baas wird wohl Arbeitsministerin werden. Und die wiederum wird auch noch gehandelt als mögliche starke Parteivorsitzende, als Esken-Nachfolgerin. Und das wäre ja auch ein Signal, dass da der starke Mann der SPD, der Vizekanzler Lars Klingbeil, dass dem eine starke Frau, die ja durch ihr Amt als Bundestagspräsidentin doch erheblich an Reputation gewonnen hat, dass die ihm dann eine solche Frau im Kabinett und eben beim Thema Parteivorsitz zur Seite gestellt würde.
Also wir merken noch ganz schön viele Fragen bei der
spekulieren
SPD
nur.
Offen. Ja, das und es sind halt einfach noch so viele Fragen offen. Es ist noch so viel Bewegung spürbar, wenn man einen Augenblick drauf schaut. Das ist doch schon bemerkenswert an so einem Tag, an dem es eigentlich eben in Anführungsstrichen nur um das Mitgliedervotum ging. Frank, vielen Dank nach Berlin.
Ich danke auch.
Truppen der Vietcong erobern Saigon, vertreiben die letzten US-Soldaten aus der damaligen Hauptstadt von Südvietnam mit der ersten großen militärischen Niederlage der US-Weltmacht endet heute vor 50 Jahren der Vietnamkrieg. Zwei Jahrzehnte lang hatten die Vereinigten Staaten gegen den kommunistischen Norden gekämpft, auch mit den verheerenden Napalmbomben, mit dem Pflanzengift Agent Orange. Mehrere Millionen Vietnamesen wurden getötet auf Seiten der US-Streitkräfte, fielen fast 60.000 GIs. Saigon heißt heute Ho Chi Minh-Stadt und dort begeht die kommunistische Staatsführung den Jahrestag mit einer großen Militärparade. Hunderttausende versammeln sich. Was bleibt von diesem Krieg, den die Menschen in Vietnam den amerikanischen Krieg nennen? Darüber können wir jetzt mit Jennifer Johnston sprechen, unserer Südostasien-Korrespondentin. Hi Jennifer.
Hallo, viele Grüße.
Jennifer, diese Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag des Kriegsendes, wie müssen wir uns die vorstellen?
So groß wie heute hat Vietnam den Jahrestag tatsächlich noch nie gefeiert. Seit heute Morgen um 6.30 Uhr gab es eine große Militärparade durch die Stadt. Mehr als 13.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren da. Kampfjets sind den ganzen Tag in Formationen am Himmel zu sehen gewesen, mit der Flagge. Überhaupt wirklich überall war die vietnamesische Flagge zu sehen, also die rote Staatsflagge mit dem gelben Stern in der Mitte. Das war ein großer Feiertag in Ho Chi Minh-Stadt heute, wo viele, viele Menschen, auch Touristen heute, internationale Gäste angereist sind.
Mhm. Vietnam ist seit dem Krieg ein kommunistischer Einparteienstaat. Wenn du dir das alles vor Augen führst, was da gerade passiert, welche Botschaft kommt denn von der Führung zu diesem Jahrestag?
Der Generalsekretär der Kommunistischen Volkspartei Vietnams, Tho Lam, der hat heute gesagt, ja, Vietnam hat viele Schwierigkeiten überwunden. Das war einfach ein Triumph von historischer Bedeutung und hat gesagt, ja, wir haben heute die Macht, wir regieren das Land und genießen internationales Ansehen. Das war so eine seiner wichtigen Botschaften in seiner Rede. Und was ich interessant fand, er hat dieses Jahr stärker das Thema Versöhnung betont. Sonst war das immer mehr ein Schwerpunkt auf dem Sieg, den die Vietnamesen errungen haben. Das zeigt auch nochmal, dass die Versöhnung eben noch nicht vollständig abgeschlossen ist, auch ein bisschen mit Blick auf die USA.
Da sprechen wir auch gleich noch etwas ausführlicher über diese wechselvolle Beziehung zwischen Vietnam und den Vereinigten Staaten. Wenn ich mir vor Augen führe, dass es da diese große Militärparade gibt, da frage ich mich nach diesen Jahrzehnten, nach dem Ende dieses Krieges, welche Spuren sind heute eigentlich in Vietnam noch zu sehen davon?
Tatsächlich sehr viele. Einmal haben die Amerikaner damals ja das Entlaubungsmittel Agent Orange eingesetzt, damit eben Wälder ja ihre Blätter verlieren, die Verstecke offengelegt werden. Und das sieht man in Teilen bis heute, weil zum Beispiel Mangrovenwälder nachhaltig zerstört sind, die eigentlich die Küsten vor Stürmen schützen sollen. Böden sind bis heute verseucht. Und auch Generationen später hat Agent Orange einfach Auswirkungen auf die Gesundheit. Noch heute werden Kinder mit Fehlbildungen geboren. Und rund 50 Krankheiten lassen sich laut Studien tatsächlich direkt auf Agent Orange zurückführen. Und die vietnamesische Regierung sagt, ja, so ungefähr 3 Millionen Menschen in Vietnam sind bis heute da gesundheitlich betroffen. Und ein Punkt, der auch bis heute da ist und ein Riesenproblem ist, sind nicht explodierte Sprengkörper im Boden. Die Amerikaner haben ja sehr viele Bomben damals über Vietnam abgeworfen. Und die liegen da eben bis heute, schlummern im Boden und verletzen und töten bis heute Menschen. Farmer, die ihre Felder bewirtschaften zum Beispiel, oder Kinder, die eigentlich ja ganz sorgenfrei gespielt haben.
Du hast ja auch Gelegenheit gehabt, mit ehemaligen Soldaten, die an der Seite der Vietcong gekämpft haben, unter anderem auch gegen die Vereinigten Staaten, mit denen hast du sprechen können. Wie schauen die auf diesen Krieg zurück?
Die sind bis heute sehr stolz darauf, was sie da geschafft haben, weil die USA ja eigentlich so als der überlegende Gegner galten. Von daher haben sie mir so ganz im Detail erzählt, wie sie den Amerikanern Hinterhalte gestellt haben, wie sie amerikanische Flugzeuge, Schiffe, Panzer zerstört haben. Aber auch wie brutal der Krieg wirklich von beiden Seiten damals geführt wurde. Also wie viel Schmerz es damals auch gab, unter dem die beiden heute einfach auch noch leiden. Und am Ende sehen sie sich eben als Sieger, dass sie den Süden Vietnams vom Feind von den USA befreit haben. Der eine hat viel verarbeitet, indem er viele Bücher geschrieben hat, die veröffentlicht hat über die Zeit damals, über deren Hinterhalte, wie sie den Krieg geführt haben. Der andere ist bis heute noch wirklich gezeichnet, auch seine Familie, durch Agent Orange, also durch dieses Entlaubungsmittel, durch die Chemikalie. 3 seiner 5 Kinder sind kurz nach der Geburt gestorben und ein Sohn, der heute noch lebt, der ist mit Missbildungen groß geworden. Ja, und das überträgt sich einfach teils noch in die Folgegeneration.
Und wenn du schilderst, dass einer dieser Veteranen Bücher geschrieben hat über seine Erinnerungen, über seine Erlebnisse in diesem Krieg, das kann man dann auch so verstehen, dass das Thema durchaus in der Öffentlichkeit jenseits dieser Feierlichkeiten zu so einem Jahrestag dann doch immer noch eine wichtige Rolle spielt?
Es spielt bis heute eine wichtige Rolle. Auch die Kommunistische Partei definiert sich auch noch über diesen Sieg von damals. Das heißt, das wird immer wieder hervorgeholt, das Thema. Es gibt Museen, Denkmäler, auch Ho Chi Minh wird ja bis heute als Held verehrt, gefeiert. Es wird viel über ihn gelehrt in der Schule, der damals den Kampf aus Nordvietnam angeführt hat. Das heißt, ja, das ist bis heute tatsächlich noch ein sehr präsentes Thema.
Und dann gibt es eben auch die andere Seite, die Seite der Vereinigten Staaten. Du hast auch Gelegenheit gehabt, mit Veteranen der US-Streitkräfte zu sprechen, die zum Teil ja auch dorthin gereist sind, sich selber nochmal beschäftigt haben mit diesem Krieg. Was hast du in diesen Gesprächen erfahren?
Viele US-Veteranen, wie auch die, mit denen ich gesprochen habe, die hinterfragen heute sehr stark, was sie da eigentlich damals gemacht haben. Viele sagen, es war eigentlich schon früh klar, dass das ein verlorener Krieg ist, dass sie gar keine Chance haben. Ich habe da zum Beispiel mit William Wharton gesprochen. Für ihn war es anfangs einfach ein Jobber, der erzählt. Er fand es sogar toll und spannend, da über den Dschungel zu fliegen, aus dem Helikopter über die Weite zu schauen, die Kämpfe. Aber er hatte dann so einen Moment, wo er dann, ja, der ihn gebrochen hat, würde ich sagen, als er dann in einem Krankenhaus war und viele Babys gesehen hat, ohne Arm, ohne Beine, Augen, und sich da wirklich gefragt hat, was machen wir hier eigentlich? Und er ist dann tatsächlich aus der Armee ausgetreten und war auch nach dem Krieg häufig zurück in Vietnam, hat sich mit vietnamesischen Veteranen getroffen, gegen die er damals ja gekämpft hat, und fühlt sich heute sehr verbunden mit den Menschen, hat großen Respekt für sie, hat er erzählt.
Also auf der Ebene, der GIs damals und der Kämpfer auf Seiten der Vietcong, würdest du sagen, gibt es so etwas wie die Bereitschaft, sich die Hand zu reichen, die Bereitschaft zur Versöhnung?
Auf der Ebene gibt es das auf jeden Fall. Also es gibt Organisationen, die beide Seiten zusammenbringen, die sich auch um Agent Orange Opfer kümmern, die da etwas tun wollen für die Versöhnung. Das hat auf tatsächlich Regierungsebene viel, viel länger gedauert.
Das hast du ja vorhin schon geschildert, dass das Stichwort Versöhnung dir aufgefallen ist bei diesen Feierlichkeiten und dass das früher eher immer die Betonung auf dem Sieg und auf der Befreiung und auf der Wiedervereinigung Vietnams. Damals lag die Beziehungen zu den USA waren ja sehr lange sehr schlecht. Dann wurden sie ab der 1990er Jahre dann etwas besser, haben sich, wie man dann immer in der Diplomatensprache sagt, normalisiert. Was hat das für Folgen gehabt in Vietnam?
Genau, vor 30 Jahren haben die beiden Länder dann offiziell diplomatische Beziehungen aufgenommen. Das war 1995. Die Konsequenz war, dass dann die USA tatsächlich angefangen haben, das Land zu unterstützen, zum Beispiel im Bereich verseuchte Böden von Agent Orange zu reinigen. Besonders rund um Flughäfen, zum Beispiel in Da Nang. Da waren die Böden sehr, sehr massiv verseucht. Dort wurden ja die Fässer umgeladen, dann mit den Chemikalien. Das ist ein sehr, sehr aufwendiges, teures Projekt, wie man diese Böden dann entsorgt. Und sie haben auch angefangen, nicht explodierte Kampfstoffe im Boden dann zu entschärfen, haben da eben Geld reingegeben. Aber durch das Einfrieren von USAID-Entwicklungshilfegeldern sind diese Projekte zum Teil jetzt in Stocken geraten in den vergangenen Wochen oder wurden sogar ganz eingestellt.
Also da sind wir schon bei dem harten Kurswechsel jetzt mit der Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus. Also keine Entwicklungszusammenarbeit mehr. Da fährt er einen sehr harten Kurs, auch gegenüber vielen anderen Ländern. Das hat eben auch gravierende Folgen für Vietnam. Und dann kommt ja noch etwas anderes hinzu, nämlich die erratische Zollpolitik von Donald Trump. Dieser Handelskrieg, wenn man so will, den er über die ganze Welt ausbreitet. Auch da hat er Vietnam ja nicht verschont von hohen Zöllen. Wie geht das Land damit um?
Tatsächlich ist diese Zollpolitik, stößt viele in Vietnam vor den Kopf. Viele haben damit nicht gerechnet, weil sie vorher eine sehr Trump-freundliche Politik gefahren sind. Und auch erst 2023 war es eigentlich, dass beide Länder ihre strategische Partnerschaft nochmal auf ein höheres Level gehoben haben. Für Vietnam sogar das höchste Level, was sie mit anderen Ländern eingehen. Und auch jetzt, heute zu den Feierlichkeiten, hat die Regierung gesagt, bitte keine hohen Vertreter, wie zum Beispiel der Botschafter, sollen nicht an diesen Feierlichkeiten teilnehmen. Das sorgt einfach für Missstimmung. Und die Zölle, ja, die können Vietnam sehr, sehr hart treffen, wenn sie tatsächlich so kommen. 46% hat Trump angedroht. Und das ist ein Problem für Vietnam, weil die USA sehr wichtig sind. 30% des Bruttoinlandsprodukts generiert sich über die Exporte in die USA. Ich war zum Beispiel in einer Textilfabrik vergangene Woche in Hanoi. Die exportieren 50% ihrer Kleidungsstücke in die USA. Und da fragt sich einfach der Geschäftsführer, wie sollen wir dann unsere Arbeiter bezahlen, wenn jetzt diese Zölle kommen? Weil ihnen viele Auftraggeber angerufen haben und schon sehr nervös waren und gesagt haben, kauf keine weiteren Rohmaterialien ein, stell die Produktion ein. Wir wissen gar nicht, wie wir das überhaupt noch in die USA dann exportieren sollen, wenn diese Zölle kommen. Und das ist einfach ein starker Kontrast auch zu Trumps erster Amtszeit, von der Vietnam eigentlich enorm profitiert hat, nach Berechnungen sogar am stärksten profitiert hat von allen Ländern, weil viele Unternehmen damals in Trumps erster Amtszeit, als er ja schon mal Zölle gegen China verhängt hat, ihre Produktion nach Vietnam verlagert haben. Also Vietnam war so der Alternativstandort zu China, es war, gab günstige Löhne. Und darüber konnte man dann die Produkte, die Waren günstig in die USA schicken. Aber diese Strategie, von der Vietnam eben so lange profitiert hat, von diesem alternativen Produktionsstandort, der steht jetzt eben durch die hohen Zölle in Frage. Hm. Und die Verhandlungen mit der US-Regierung, die laufen gerade. Die Regierung ist da sehr aktiv und sie hoffen eben noch einfach auf einen Deal.
Also so hart das Land getroffen wird von diesen angedrohten Zöllen, so sehr wird die Staatsführung auch versuchen, da doch irgendwie mit Donald Trump im Gespräch zu bleiben, ins Gespräch zu kommen und hoffentlich das Schlimmste abzuwenden. Das ist die Strategie der Regierung.
Genau. Tô Lâm, der Generalsekretär der Kommunistischen Volkspartei, der war wirklich einer der ersten, der Trump angerufen hat wegen der Zölle und gesagt hat, können wir da nicht verhandeln, finden wir da nicht eine Lösung. Und Vietnam macht es über Angebote. Sie sagen zum Beispiel, wir wollen den Handelsbilanzüberschuss abbauen, indem wir mehr Flüssiggas einkaufen in den USA, also LNG, mehr Flugzeuge kaufen im militärischen und zivilen Bereich. Auch Elon Musk zum Beispiel hat eine Ausnahmegenehmigung bekommen und darf Starlink betreiben in Vietnam. Trumps Konzern darf ein sehr teures Hotel bauen in der Provinz, wo Tô Lâm eigentlich herkommt. Also alles, um ihn irgendwie milde zu stimmen. Und die USA äußern schon länger den Vorwurf, dass einfach nur chinesische Waren über Vietnam in die USA geschleust werden. Also dass da nur mal eben das Label Made in Vietnam draufgeklebt wird. Und das wollen sie jetzt eben genauer unter die Lupe nehmen, unterbinden. Einfach ja, um alles dafür zu tun, Trump milde zu stimmen und eben doch noch einen Deal zu erlangen. Weil sonst würden die Zölle Vietnam wirklich sehr hart treffen.
Jennifer, vielen Dank.
Gerne.
Und das war der Tag für diesen 30.04.2025. Das Team heute Jörg Paffrath, Milan Procik und Jasper Barenberg. Danke fürs Hören und tschüss.